Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hi zusammen.
Bei der 15. Folge Schatten und Skandale. Wir sind mittlerweile im Dezember angekommen. Kurz vor Weihnachten, der erste Advent ist schon vorbei. Das Jahr ging so schnell rum.
Das Jahr ging super schnell vorbei, vor allem seitdem wir den Podcast gestartet haben irgendwie. Wir springen von Aufnahme zu Aufnahme, es ist crazy.
Ich glaube, das ist aber auch der Grund, also warum es zumindest für uns so schnell vorbeiging.
Ja.
Weil wir hatten halt jetzt auch echt viel zu tun damit und vor allem auch, als wir dann angefangen haben, viel zu tun, aber dann ja regelmäßig aufnehmen, dass wir dann auch alle zwei Wochen eine Folge produzieren können. Die Recherche dahinter, die ja echt aufwendig ist, habe ich gemerkt.
Ja.
Deswegen, vielleicht ging es deswegen so schnell rum. Aber es lohnt sich, würde ich sagen.
Yes.
Also nicht nur, dass wir natürlich da unglaublich Spaß dran haben, aber wir bekommen auch immer mehr Zuspruch von euch. Immer mehr Leute hören uns. Die Streaming-Zahlen gehen jeden Monat ein bisschen weiter nach oben. Das freut uns natürlich sehr.
Ja, übel.
Also vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben uns auch nochmal überlegt, dass wir vielleicht unser Konzept nochmal erklären. Für Leute, die jetzt neu dabei sind, ihr könnt euch natürlich auch gerne von Anfang an alle Folgen nochmal anhören.
Yes.
Aber trotzdem wollten wir es nochmal kurz einwerfen. Und zwar machen wir ja alle zwei Wochen eine Folge und zwar immer quasi so eine Art Doppelfolge zu einem Thema. Also Chrissy hat jetzt heute zum Beispiel die erste Folge im Dezember zum Thema Weihnachtsmann. Ein Skandal. Und ich habe dann in zwei Wochen einen True Crime Fall zum Thema Weihnachtsmann. Wieder zwei Wochen drauf, also müsste dann sogar der 1. Januar sein, Neujahrstag schon, hat Chrissy dann einen True Crime Fall dabei zu einem neuen Thema und zwei Wochen drauf habe ich dann wieder einen Skandalfall zu diesem Thema und so wechseln wir uns immer ab und jeder hat mal einen True Crime Fall, einen Skandalfall zu einem gewissen Thema. Ihr könnt uns natürlich gerne eure Themenvorschläge schicken, weil wir machen mittlerweile jedes Mal eigentlich, bis auf jetzt ist eine Ausnahme, aber sonst jedes Mal einen Themenvorschlag von euch und den könnt ihr uns, wie gesagt, gerne, wenn euch irgendwas interessiert, zuschicken über Instagram, da heißen wir Schatten und Skandale, über Google Mail haben wir haben eine Mailadresse, die in den Shownotes steht, da könnt ihr uns auch was zuschicken, also solltet ihr Lust haben, dass wir einen True Crime Fall und einen Skandalfall zu dem Thema machen, haut gerne her.
Wir würden uns sehr freuen.
Ja.
Wir freuen uns auch über alle anderen Nachrichten.
Richtig.
Sei es konstruktive Kritik, Feedback, haut alles her.
Ja. Und auf Instagram seht ihr natürlich auch immer die Bilder zu unseren Folgen, weil wir beschreiben immer Bilder gegenseitig, damit man da auch so einen Eindruck bekommt, weil wir ja dann auch ein Audiomedium sind. Deswegen tun wir unsere Bilder immer auf Insta. Und da könnt ihr das dann quasi live mitverfolgen, was wir da gerade sehen und beschreiben. Und auf Insta und TikTok laden wir dann immer auch aktuelle Sachen hoch, aktuelle Kriminalfälle, die vielleicht immer am Tag selber passieren. Jetzt zuletzt haben wir den Jahrestag von Chrissys letzter Folge auch nochmal behandelt. Also da lohnt sich es vielleicht, wenn ihr auf solchen Content steht, mal reinzuschauen.
Yes.
Genug der Eigenwerbung.
5 Minuten später. Ja, danke, dass ihr das durchgehalten habt. Nico hat schon gesagt, heute ist Thema Weihnachtsmann. Aber ich muss sagen, mein Skandal ist heute ehrlich gesagt gar nicht so weihnachtlich.
Autsch. Mensch. Ich habe so schön Weihnachtsmusik gehört, als ich hergefahren bin.
Es tut mir leid. Du müsstest dann in zwei Wochen mit deinem True Crime Fall für weihnachtliche Stimmung sorgen. Das überlasse ich jetzt einfach dir.
Ein True Crime Fall, der für weihnachtliche Stimmung sorgt. Ja, dann.
Yes. Hohe Standards haben wir hier.
Ich tue mein Bestes, dass ihr dann alle noch Lust auf den Weihnachtsmann habt.
Yes. Das hat tatsächlich auch einen Grund, denn die meisten Skandalfälle, die ich in Zusammenhang mit unserem Thema gefunden habe, gehen meist um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Hm. Und ich weiß, man muss darüber sprechen und man darf diese Themen nicht verschweigen, aber ich habe mich dazu gerade nicht so bereit gefühlt. Das werden wir vielleicht an anderer Stelle mal nachholen. Oder
ist auch nicht so schön.
Ja.
Also, ja.
Heute geht es um einen Mann, der von einigen der korrupteste Weihnachtsmann der Welt genannt wird. Es geht um einen 200-Kilo-Mann mit langem Rauschebart. Er ist eine Mischung aus Weihnachtsmann, Soccer-Dad und korrupten Funktionär. Und damit bekommst du auch schon das erste Bild heute. Die Bilder, du hast es schon gesagt, ne, findet ihr wie immer auf Instagram bei Schatten und Skandale.
Ja, 200 Kilo ist schon crazy. Also,
okay, er hat da noch mal mehr zugenommen dann im Laufe der Zeit.
Ich dachte mal, weil der ist schon ein bisschen übergewichtig, aber ich hätte jetzt 200 Kilo ist halt schon, naja. Also es ist auf jeden Fall ein Typ, wie gesagt, etwas dicker in Anzug, hat so eine ganz hässliche Blumenkrawatte an. Er schaut so wie, ich will jetzt nicht zu wertend werden, aber als ob er am Stammtisch sitzt und jemandem etwas erklären will, warum er gerade etwas ganz Grenzwertiges gesagt hat. So kommt es für mich rüber, so richtig so, nein, vertrau mir, also er hat auch so die Hand so auf dem Tisch quasi, um so zu gestikulieren ein bisschen so. Er sieht auch, ja, aus, als ob er jetzt denkt, er hätte irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, hat einen Rauschebart eben, graue, lockige Haare auf dem Kopf. Und ja, ich hoffe, das war einigermaßen brauchbar, diese Beschreibung.
Kannst du mal bitte kurz sagen, dass er ausschaut wie ein Weihnachtsmann?
Ja, habe ich ja. Ich habe ja gesagt, der hat mit seinem Bart und seinem Weihnachtsmann-ähnlichen Frisur. Ja, natürlich, aber das hast du ja schon gesagt, dass der aussieht wie ein Weihnachtsmann. Deswegen, ich wollte den jetzt halt so, ja, beschreiben. Aber klar, mit seinem, hätte er einen roten Mantel an und eine Mütze, dann wäre er der perfekte Weihnachtsmann.
Ja. Da du ihn jetzt ja beschrieben hast, gehe ich nicht davon aus, dass du ihn kennst.
Er kam mir ein bisschen bekannt vor. Mhm. Ich habe jetzt, es ist jetzt nicht sofort ein Name in meinen Kopf geschossen.
Also ich kannte ihn davor auch nicht, aber wir wissen ja, du bist der größere Fußballfan von uns beiden. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht ganz fassen, dass ich als erstes von uns beiden einen Fußball- bzw. Sportfall mache.
Krass.
War das jetzt ein Tipp? Kommst du drauf?
Ja gut, du hast halt im... Das stimmt gar nicht, ich habe schon einen Sportfall gemacht.
Echt, oder? Stimmt,
ja,
Eislaufen.
Ja, Eislaufen. Mhm. Folge, was war's? Müsste 6 gewesen sein, glaube ich.
Folge 6?
Ich gucke kurz nach. Ich glaube, es war Folge 6, es war ein Skandal.
Eiszeit war es.
Ich glaube, es war Folge 6. Das war Eiszeit, es müsste Folge 6 gewesen sein. Das ist Folge 6.
Ja.
Eiszeit. Mensch.
Wir haben auch noch nicht so viele.
Ja, auf jeden Fall. nur da am Rande, hört gern rein. Ich habe gesagt, genug der Eigenwerbung, ne? Sorry, jetzt genug der Eigenwerbung. Was war die Frage? Ach so, ob ich drauf komme. Ja, gut, im Fußball hast du natürlich viel Korruption, aber auf den Namen komme ich trotzdem nicht.
Okay.
Es ist wahrscheinlich so ein FIFA-Typ, ne?
Ja.
Ja.
Korrekt. Das ist Chuck Blazer und Blazer war ein hochrangiger US-Fußballfunktionär, also du warst auf der richtigen Spur. Er war Generalsekretär der CONCACAF, also des Nordzentralamerikanischen und Karibischen Fußballverbands, und er war auch jahrelang Mitglied des Exekutivkomitees der FIFA. Du denkst es dir vielleicht schon, es geht heute um die Korruptions- und Geldwäscheskandale bei der FIFA und um die Rolle des womöglich korruptesten Weihnachtsmanns der Welt, der teils als Whistleblower gefeiert wird, obwohl er selbst jahrzehntelang von diesem System profitiert hat. Schauen wir uns zuerst Chuck Blazer etwas genauer an, weil es ist irgendwie schon beachtlich, wie er es geschafft hat von einem Soccer-Dad an die Spitze des weltweiten Fußballs. Er kommt am 26. April 1945 in Queens, New York auf die Welt. Er wird in eine gutbürgerliche jüdische Familie hineingeboren. Sein Vater hat einen Zeitungs- und Postladen, der Familie geht's gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt ja auch die USA einen regelrechten wirtschaftlichen Boom. Er geht an eine gute Schule und die hat auch ein Fußballteam. Was meinst du, spielt er gerne Fußball?
Bestimmt.
Nö. Er interessiert sich eigentlich gar nicht für Sport, bis dann sein Sohn Jason in New Rochelle anfängt, Fußball zu spielen. Da ist Blazer gerade 31 und er fängt an, sein Team zu coachen. Aber das tatsächliche Coachen macht ihm gar nicht so viel Spaß. Er übernimmt lieber administrative Aufgaben. Und er merkt dabei, alle Kinder spielen Fußball. Fußball wird auch in den USA immer beliebter und er wittert die Chance auf Geld, auf ein großes Geschäft und hängt sich immer weiter rein. Er arbeitet sich also immer weiter hoch und wechselt schließlich in die Eastern New York State Soccer Association, in der er dann auch Teil des Management-Teams wird. Ich kürze seine weiteren Karriereschritte jetzt etwas ab, aber während es mit seiner Fußballkarriere mal auf, mal abgeht, lernt er Chuck Warner kennen. Beide sind mittlerweile bei der CONCACAF, Blazer für die USA und Warner für Trinidad. Die beiden werden immer bessere Freunde, unter anderem schauen sie sich gemeinsam die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko an. Im Jahr 1990 hilft Blazer dann Warner, die Wahl zum Präsidenten der CONCACAF zu gewinnen. Blazer selbst wird Generalsekretär und hat sich somit innerhalb der FIFA mit 45 Jahren einen sehr hohen Rang erarbeitet. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Schritte zurück machen, um überhaupt verstehen zu können, wie aus der FIFA überhaupt eine Organisation mit Mafia-ähnlichen Strukturen werden konnte. Und Mafia-ähnlich ist jetzt nicht meine meine Wortwahl, sondern unter anderem die von FBI-Agenten, die später in dem Fall ermittelt haben.
Ja, ja.
Klingelt da was?
Ich sage mal, dem gemeinen Fan ist das schon bekannt. Also diese Strukturen gibt es ja auch jetzt noch.
Gehen wir auch später kurz drauf ein, aber wirklich nur kurz, weil dieser Fall so viel Platz gebraucht hat.
Ja, sonst fange ich an, ein bisschen zu ragen.
Das machst du. Wir brauchen Emotionen. Um jetzt nur ein paar Stichpunkte zu nennen, was bei den Ermittlungen rausgekommen ist und um ein bisschen zu teasen. Wir reden heute über Erpressung, Betrug und Geldwäsche, aber dazu später mehr. Denn eigentlich war die FIFA am Anfang ganz unschuldig, nenne ich es jetzt mal. Die FIFA ist 1904 von 7 europäischen Fußballvereinen gegründet worden. Am Anfang waren alle Amateure und es war gar kein Geld im Spiel. Ja, einfach nur Freunde, die Bock hatten, Fußball zu spielen. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft fand dann 26 Jahre später in Uruguay statt. Das Verständnis der FIFA als ein Club von Freunden, die gemeinsam Fußball spielen, ändert sich aber 1974, als der Brasilianer João Avelange zum FIFA-Präsidenten gewählt wird. Ehrlich gesagt war das auch für viele überraschend und ein regelrechter Schock. Und ein sehr hartnäckiges Gerücht hält sich bis heute und viele schwören, dass es auch so gewesen ist. Tage vor der Wahl, vor dem Kongress, sollen die berühmt-berüchtigten Päckchen, braune Umschläge mit Bargeld darin, an Delegierte im Frankfurter Hotel verteilt worden sein. Und Avelange hätte auch das Geld dazu gehabt. Er war damals einer der berühmtesten Brasilianer. Er war vor seiner Karriere im Fußball unter anderem olympischer Schwimmer. Naja, wie dem auch sei, er hat gewonnen und mit seiner Wahl kommt jetzt auch der Kapitalismus zur FIFA. Eins der größten Projekte von Avelange war es, den Fußball in Ländern des globalen Südens zu fördern, vor allem für die Jugend. Das Problem, die FIFA hatte ja kein Geld. Und jetzt kommt Sepp Blatter ins Spiel. Bei Fußballfans klingelt es jetzt wahrscheinlich, er war sehr lange FIFA-Präsident. Hattest du es auch noch auf dem Schirm?
Ja, den kenne ich noch, ja.
Den kennt man, ja.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch nicht. Und wir schauen uns das nächste Bild an von Avelange rechts und Blatter links.
Ja gut, die beiden stehen in Matching-Anzügen, also beide so ein helles Blau. Sie haben einen Fußball in der Hand, also die beiden halten den Fußball gemeinsam, so einen älteren Fußball noch sieht man mit von Adidas, das ist nur so ein schwarz-weißer, jetzt ohne diese ganzen Farben, die es heute gibt. Der Sepp Blatter lächelt ganz hübsch, schaut irgendwie auch ganz freundlich, der João, weiß nicht, aber das sieht so aus, als ob er da kurz davor vom Lächeln war oder schon gefragt hat, hast du gerade das Foto aufgenommen? Und dann währenddessen hat er abgedrückt, so ungefähr, aber ja, es sieht so aus, als ob die etwas erreicht hätten, sage ich jetzt mal, so ein Foto so nach dem Motto, ja, wir haben es geschafft, das ist das Symbolbild.
Yes. Wir reden heute über viele alte, reiche Männer. Ich glaube, das ist mittlerweile schon durchgekommen. Ich hoffe, wir kommen mit den vielen Namen klar. Wenn nicht, musst du mich stoppen.
Ich okay. Stopp.
Sehr ja. Gut. Blatter schafft es jetzt, Coca-Cola als Sponsor für die Entwicklungsprogramme und Juniorenwettbewerbe zu gewinnen. Nach Coca-Cola folgen andere. Adidas bietet an, die Ausrüstung zu stellen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, auf dem Ball Adidas-Logo. Dann Philips, you name it. Alle bekommen jetzt irgendwie mit, beim Fußball kann man ein Geschäft machen. Und immer mehr große Marken wollen dann auch vor allem die WM 1978 in Argentinien sponsoren.
Da sind wir als amtierender Weltmeister hingefahren.
Ich dachte schon, du unterstützt diese Folge gut mit deinem Fußballwissen.
Ja.
Die WM 1978 ist jetzt also auch die erste große Chance für die FIFA, sich finanziell auf eigene Beine zu stellen. Gleichzeitig ist es aber auch das erste Mal, dass der Fußball auf großer Weltbühne politisch instrumentalisiert wird. Denn zwei Jahre vor der WM hat sich in Argentinien eine faschistische, gewalttätige und brutale Militärgruppierung an die Macht geputscht. Die Militärdiktatur ließ Gegner verschwinden, beging Gräueltaten. Und obwohl diese Diktatur für die Menschen im Land so schrecklich ist, wird die WM nicht verschoben. Teils finden Fußballspiele in Stadien nur wenige hundert Meter von Gefängnissen entfernt statt, in denen politische Gegner zu Tode gefoltert werden. Ich finde gerade dieses Bild irgendwie so wild und so krass beschreibend irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, sagt dir Sportwashing was?
Nee.
Also das ist, wenn Regime durch Sportevents versuchen, ihr Image aufzubessern.
Ja, so wie Katar jetzt letztens erst.
Über Katar reden wir heute natürlich auch noch.
Natürlich.
Genau. Aber das ist nicht das einzige Beispiel. Wenn wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, zum Beispiel hat das auch das NS-Regime 1936 bei der sogenannten Hitler-Olympiade in Berlin gemacht, ne, dass man immer alles schön von der besten Seite zeigt. Schon damals gibt es erste Anzeichen, dass es innerhalb der FIFA zu Korruption kommt. Ne, also zum Beispiel diese ominösen Umschläge vor der Präsidentschaftswahl. Und einige behaupten auch, dass Horst Dassler, der deutsche Eigentümer von Adidas, Havelange korrumpiert hätte. Es gab Gerüchte, dass Adidas das gesamte Marketing für die WM in Spanien übernehmen würde. Demnach hatte Dassler an Havelange 1 Million US-Dollar für die Rechte bezahlt. Der Chef der FIFA bekommt also direkt selbst für die Marketingrechte Geld.
Und Spanien war dann quasi 4 Jahre drauf, oder?
Ja, genau, das war die WM praktisch nach Argentinien dann.
Ja.
Aber das war's noch nicht, denn Fernsehen wird jetzt immer populärer. Und der Chef von Adidas gründet jetzt eine neue Firma, die ISL, steht für International Sport and Leisure und sichert sich alle Übertragungs- und Marketingrechte. Horst Dassler bzw. seine Firma hat damit praktisch ein Monopol.
Oh, das wäre toll. Alle Spiele auf einem Sender.
Ja.
Das wäre mega.
Mittlerweile, was braucht man alles? The Zone, Sky,
Um alle Spiele zu schauen, brauchst du Sky, The Zone, dann Amazon Prime noch für die Champions League und für die Conference und Europa League RTL Plus. Also 4.
Aber zurück zu Sepp Blatter. Der ist super ehrgeizig und will ganz nach oben. 1981 wird er dann auch Generalsekretär und ist damit der zweitmächtigste Mann in der FIFA. Die WM 1982 in Spanien macht dann nochmal einen riesigen Qualitätssprung im Vergleich zur WM davor in Argentinien und spült auch wieder mächtig Geld in die FIFA-Kassen. Havelange hat in der Zeit, in der er Präsident ist, ein millionenschweres Fußballimperium aus der FIFA gemacht. Die hochrangigen Funktionäre leben mittlerweile in Luxus, Geld spielt keine Rolle mehr, niemand stellt ihn als Präsident in Frage. Aber es kommen auch die ersten Gerüchte auf, dass irgendwas nicht stimmen kann. Denn immer wieder bekommt die ISL die Rechte und dann passiert ein Fehler.
Komisch.
Mhm. Die ISL überweist aus Versehen der FIFA 1,5 Millionen Dollar anstatt an Havelange direkt.
Wow.
Oder? Und das sieht Blatter und denkt sich, ha? Er könnte jetzt ja beweisen, dass Havelange korrupt ist und Schmiergeld einstreicht, aber er behält diesen Trumpf für sich. Was glaubst du, hat Blatter vor?
Ja, ich schätze mal, um ihn zu kontrollieren dann, oder?
Mhm. Havelange ist einfach unantastbar zu der Zeit. Ja, er hat es geschafft, die FIFA zu einem profitablen Unterfangen zu machen. Alle verehren ihn, also macht Blatter einen Deal. Havelange soll noch eine Amtszeit machen und dann abtreten. Blatter will selbst Präsident werden, dafür braucht er aber Havelages Unterstützung. Und Havelange kann so auch seinen guten Ruf behalten. Also
Win-Win quasi.
Win-Win für beide sozusagen, genau. 1998 steht dann die große Wahl für Blatter an. Aber er hat ein Problem. Vor allem die europäischen Mitglieder des Exekutivkomitees sind unzufrieden, wie Blatter und Havelange die FIFA in den letzten Jahren geführt haben und nominieren deshalb den Schweden Lennart Johansson. Und der ist tatsächlich auch eine richtige Herausforderung für Blatter, denn er ist innerhalb der FIFA sehr beliebt. Bist du noch am Start?
Ich bin
Sind
am
alle
Start.
Noch da?
Ja,
super.
Doch, doch. Kriegen wir alles hin.
Sehr gut. Weil jetzt machen wir einen kurzen Einschub, wie die Präsidentschaftswahl bei der FIFA überhaupt abläuft. Gut, also jedes Land hat bei der Präsidentschaftswahl eine Stimme und das ist stellenweise unverhältnismäßig. Vergleichen wir mal zwei Verbände. Zuerst den südamerikanischen Verband. Zu dem gehören unter anderem Brasilien und Argentinien. Und das sind ja echt zwei große Fußballnationen. Und dieser Verband hat 10 Stimmen. Und wir haben ja schon über die CONCACAF gesprochen, also den nordzentralamerikanischen und karibischen Fußballverband. Willst du mal raten, wie viele Stimmen dieser Verband hat?
3.
Sich.
Ja. Okay, also größer.
Genau, ja. Der hat 30 Stimmen wegen der ganzen karibischen Inseln.
Also, ja. Jetzt check ich, okay. Also in jedem Verband kann quasi jedes Land abstimmen.
Ja.
Okay, ja. Okay.
Genau. Und wer ist der Präsident der CONCACAF? Jack Warner.
Heißt, unser Weihnachtsmann, oder?
Nein, der Freund vom Weihnachtsmann.
Der Freund vom Weihnachtsmann.
Also, unser Weihnachtsmann ist ja Chuck Blazer.
Ja.
Und Jack Warner ist praktisch sein Chef. Also der ist Präsident und Blazer ist sein Generalsekretär.
Okay, ja.
Genau. Heißt jetzt, Blatter versucht alles, um sich mit Warner gutzustellen und seinem Handlanger, Generalsekretär, wir hatten es gerade, unserem Weihnachtsmann, der immer an seiner Seite ist, Chuck Blazer. Weil da einfach so viele Stimmen zu holen sind aus der CONCACAF. Mhm. Denn vor allem die Karibik ist Warner gegenüber sehr loyal und Warner stellt sich dann auch tatsächlich auf Blatters Seite. Er sagt, weil die UEFA nicht über die eigenen Grenzen hinausschaut und eben sehr eurozentristisch auf die Fußballwelt blickt. Aber der schwedische Fußballverband sagt, dass Warner Geld für die Wahl von Johansson verlangt hat.
Mhm.
Das ist aber jetzt nicht bestätigt, aber was sagst du dazu?
Ja, kann man sich vorstellen. Also ohne irgendwelche Motivationen weiß nicht, wie viel da noch läuft. Hab natürlich weder Einsichten noch irgendeinen Grund, das jetzt zu sagen, aber wenn man das alles so hört, auch was dann teilweise rausgekommen ist in den letzten Jahren. Ja.
Yes. Wir kommen natürlich später noch drauf, was bestätigt ist, was Mutmaßungen sind, was Gerüchte sind.
Ja.
Gehen wir alles durch. Damit Blatter vielleicht trotzdem eine Chance bei der UEFA hat, holt er sich einen zu der Zeit sehr berühmten Ex-Fußballprofi ins Boot, Michel Platini. Sagt dir der Name was?
Ja.
Der hatte kurz zuvor seine Karriere bei der französischen Nationalmannschaft beendet und war eine sehr charmante Person und gerade auch in der Fußballwelt halt super beliebt. Und Platini sagt, jo, ich bin dabei für 1 Million. Es geht aber weiter. Damit Blatter auch die Stimmen der Länder im Süden Afrikas bekommt, verspricht er, die WM nach Südafrika zu bringen, wenn er gewählt wird. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Kurz vor dem Kongress in Paris sind wieder alle Funktionäre in einem Hotel. Was glaubst du passiert?
Ja, wird halt mal ein Umschlag unter der Tür durchgeschoben.
Genau, es gibt wieder Gerüchte, dass braune Umschläge im FIFA-Hotel verteilt worden sind. Und kurz vor der Wahl haben dann auch viele afrikanische Länder nochmal die Seite gewechselt.
Ja.
Wer glaubst du gewinnt die Wahl?
Der Sepp.
Der Sepp.
Sicher, weiß man ja auch ein bisschen, aber...
Genau, das war aber jetzt wahrscheinlich eher eine rhetorische Frage, würde ich sagen. Ja, und mit der Wahl von Blatter geht jetzt auch alles weiter den Berg runter. Einige Experten gehen davon aus, dass die Skandale innerhalb der FIFA nicht so ein Ausmaß angenommen hätten, wenn Johansson Präsident geworden wäre. Ich glaube, jeder hat schon mal ein WM-Spiel angeschaut. Ich würde sagen, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, zumindest
stellenweise. Die
Möglichkeit besteht, ja. Genau. Und spätestens ab 1998 bei der FIFA-WM in Frankreich überschlagen sich dann alle Länder auch mal die WM ausrichten zu dürfen. Die Fußball-WM wird beinahe in jedes Land übertragen. Für die Länder bedeutet das schlagartig einen riesigen Imagegewinn weltweit, weil eben auch die ganze Welt zuschaut. Die Macht der FIFA wächst immer weiter, aber mit der Macht kommt auch immer mehr Korruption ins Spiel. Eins der größten Wahlversprechen von Blatter waren ja Entwicklungsprogramme. Ja, ganz allgemein hat sich Blatter immer gerne als Weltverbesserer gegeben. Also ruft er dann auch tatsächlich das Goal-Programm ins Leben. Die FIFA hat an die Verbände insgesamt 35 Millionen Schilling ausgezahlt, hat aber keine Belege oder Nachweise verlangt, wie das Geld verwendet wird. Ja, zum Beispiel sollte in Kenia ein Fußballstützpunkt gebaut werden. Aber weißt du, wie der jetzt aussieht? Da steht ein Rohbau, aber da, wo beispielsweise der Hauptkonferenzsaal hin sollte, picken jetzt Hühner. Einfach eine verlassene Bauruine. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Wo das Geld hingeht, ist unklar, aber das ist halt auch das Problem in Ländern, in denen Menschen kaum über die Runden kommen, ist Korruption tendenziell auch verbreiteter.
Ja, ja, klar.
Und wenn man dann zusätzlich nicht mal Nachweise bringen muss, ja.
Schwierig.
Ja. Wir sind im Jahr 2001 und jetzt passiert für Blatter und die ganze FIFA etwas Schlimmes. Die kompletten Finanzen brechen auf einen Schlag zusammen. Denn die ISL geht pleite. Und das war die einzige Geldquelle der FIFA zu der Zeit. Das finde ich auch irgendwie crazy, wenn man sich so überlegt, dass man sich da so drauf ausgeruht hat irgendwie.
Ja, ja gut, never change a running system. Aber
war halt auch gemütlich, das Geld ist immer reingeflossen, aber man hat sich auch keine Alternativen aufgebaut.
Das ist dann dumm, ja.
Genau. Jetzt wird natürlich Sepp Blatter scharf kritisiert. Seine Integrität wird in Frage gestellt. Und der Generalsekretär zu der Zeit, Sven Ruffinen, schaut genauer hin, wie es zu dieser Misswirtschaft kommen konnte. Er stellt ein Dokument zusammen, was auflistet, was unter Blatters Führung nach seiner Ansicht alles falsch gelaufen ist. Da sind zum Beispiel irreführende Buchhaltungen, Interessenskonflikte und mögliche Hinweise auf Korruption innerhalb der FIFA aufgeführt. Und er macht noch mehr. Er bringt einige Exekutivmitglieder zusammen und will eine bessere finanzielle Rechenschaftspflicht durchsetzen. Blatter soll dem zustimmen oder abtreten. Sven Ruffinen begibt sich damit auf ganz dünnes Eis, weil Blatter trotz des Skandals sehr viel Macht und Rückhalt innerhalb der FIFA hat. Was glaubst du, was sagt denn unser Chuck Blazer zu den Anschuldigungen gegenüber Blatter?
Ja, nix. Gibt nix.
Ja, fast. Er versteht nicht, warum diese Gruppe rund um Sven Ruffinen so eine Panik verbreitet, völlig grundlos. Diese politisch spaltende Kampagne würde nur die geleistete Arbeit von Blatter überlagern.
Naja, gibt nix.
Ja, im Endeffekt hattest du recht, das stimmt.
Danke.
2002 ist wieder Präsidentschaftswahl. Wer wird gewählt? Was meinst du?
Sepp.
Ja, er gewinnt. Und wen entlässt er?
Ja, wen wohl? Ruffinen.
Ja, genau. Und Sven Ruffinen muss gehen und damit wahrscheinlich auch der Einzige, der sich irgendwie noch dafür eingesetzt hat, dass innerhalb der FIFA alles mit rechten Dingen zugeht.
Tja.
Es steht schon die nächste wichtige Entscheidung an, und zwar, wo die WM 2010 stattfinden soll. Weißt du es zufällig noch? Ja. Warte, sag bitte nein, weil ich habe einen Tipp als Geräusch mitgebracht.
Die Vuvuzela. Hast du mitgebracht?
Ja, haben
wir. Ja, natürlich. Bitte, spiel die Vuvuzela ab. Ich glaube, die war in Ägypten.
Danke.
Ah ja, war doch Südafrika, Mensch. Nicht Ägypten.
Danke, dass du dich dumm gestellt hast. Ich wollte einfach nochmal die Vuvuzela.
Ja, ich denke, das war 2010 war
Flashback.
Schon.
Flashback.
Ja, war Peak. Ja. War toll.
Ja.
Vom Edeka damals habe ich eine, ich meine von einem Supermarkt habe ich damals so eine Vuvuzela bekommen. Meine
Echt,
Eltern
oder?
Ja, meine Eltern fanden es nicht so lustig.
Wirklich bei jedem Public Viewing oder wo du auch warst oder einfach durch die Stadt gelaufen bist, immer waren die Vuvuzelas überall am Start. Ja. Ja, damit hat Sepp Blatter ja auch sein Versprechen erfüllt. Aber trotzdem gibt es davor ein Auswahlverfahren und Co. natürlich. Also machen unter anderem Chuck Blazer und seine damalige Frau Mary Lynn eine Tour unter anderem nach Marokko, Ägypten und dann nach Südafrika. Und da zeigt sich jetzt wieder, was für einen Einfluss die FIFA hat und dass sich Fußball und Politik nicht voneinander trennen lassen. Chuck Blazer trifft in Südafrika den Präsidenten und einen der größten Männer der Geschichte.
Nelson Mandela natürlich.
Genau. 2003, 2004 ist Nelson Mandela ja schon aber schwer krank und schwach. Trotzdem fliegen sie dann gemeinsam 22 Stunden nach Trinidad. Wir erinnern uns, wie wichtig die CONCACAF und der Präsident Warner ist für jegliche Entscheidung. Nelson Mandela nimmt das also alles auf sich und die WM kommt dann ja auch tatsächlich nach Südafrika und das hat auch einen hohen symbolischen Wert. Das Land hat die Apartheid hinter sich gebracht und kann sich endlich von der besten Seite zeigen. Aber es ist nicht alles so schön, wie es klingt. Wir sind ja auch ein Skandal-Podcast. Mhm. Kannst du dir schon denken, in welche Richtung das jetzt geht?
Korruption. Ja, es gibt ja mehrere Fälle, wo mutmaßlich Gelder dahinter stecken. Also
dieses Mal ist sogar nachgewiesen, damit die WM 2010 nach Südafrika kommt, muss das Land 10 Millionen Dollar auf Konten überweisen, die von Jack Warner kontrolliert werden. Das Geld ist offiziell für die afrikanischen Diaspora in der Karibik. Aber später kommt raus, das Geld ist verschwunden und 10%, also 1 Million Dollar, sind an den wohl korruptesten Weihnachtsmann der Welt gegangen, Chuck Blazer.
Stattliches Gehalt.
Mhm. Und das Schlimme, viele wissen, was Warner da treibt, doch niemand traut sich, was zu sagen, weil er durch das Stimmensystem halt so unglaublich viel Macht hat. Und jetzt, du hast es vorher schon angeteased, kommen wir zur wohl umstrittensten WM-Vergabe überhaupt. Blatter entscheidet, 2008 direkt 2 WMs auf einmal zu verkünden, für 2018 und für 2022.
Russland und Katar.
Spoiler.
Entschuldigung.
Blatters Begründung war, dass dadurch das Exekutivkomitee eine bessere Auswahl hat und somit eine bessere Entscheidung treffen kann. Aber es hat wohl eher finanzielle Gründe, denn so konnte die FIFA direkt Fernsehrechte für 2 Weltmeisterschaften auf einmal verkaufen und das bringt gleich einiges mehr ein. Dadurch wird das System aber auch wieder anfälliger für Korruption. Im Oktober 2010 werden dann auch tatsächlich 2 Exco-Mitglieder suspendiert, denn der Vorwurf kommt auf, dass die Delegierten aus Nigeria und Tahiti ihre Stimmen verkaufen wollten. Die Wahl findet trotzdem wie geplant im Dezember statt. Eine WM soll an ein europäisches Land gehen, klarer Favorit England, und die WM 2022 an eine andere Nation, hier der klare Favorit, die USA.
So viel zum Thema.
Aber es kommt alles anders. Du hast es ja auch noch im Kopf gehabt. Hören wir rein. Ich habe die Vergabe von Sepp Blatter mal zusammengeschnitten.
So, die 2018 FIFA World Cup. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The 2022 FIFA World Cup is Katar.
Ja, England und die USA, ne?
Mhm.
Ja, also brauche ich nicht viel zu sagen.
Ich finde, bei Russland ging's noch von der Stimmung im Saal. Bei Katar,
ja,
finde ich, hört man sogar so dieses richtige Raunen. Also man hört natürlich den Jubel, aber auch dieses Raunen im gesamten Saal, weil alle so waren. Hä?
Ja.
Auch wenn du meinst, du musst dazu nichts sagen, wir reden jetzt trotzdem drüber und ich brauche deine Meinung.
Ja,
ne, allein,
scheiße, Entschuldigung, ja.
Allein schon die Grundvoraussetzungen. England und die USA hätten ja schon die komplette Infrastruktur, klar, eine WM auszurichten. Ne? Seien es Stadien, Straßen, Hotels und Co. Wenn wir jetzt mal nur diesen Aspekt anschauen. Dann kommt aus reiner Fußballsicht noch dazu, dass es in Katar im Juni und Juli über 40 Grad hat.
Mhm.
Und darauf gehen wir später noch genauer ein, aber was ja auch der größte Kritikpunkt damals war, die dortigen Arbeits- und Menschenrechte.
Ja, so wie jetzt halt auch, als das Turnier dann ausgerichtet wurde.
Genau. Und was noch dazu kommt, ist die Frage, können Fußballfans überhaupt sorgenfrei nach Katar einreisen? Was ist zum Beispiel mit queeren Menschen? Katar versichert zwar, dass queere Menschen willkommen sind, aber es gibt zum Beispiel Berichte von Human Rights Watch, dass Menschen, die der LGBTIQ+-Community angehören, teils willkürlich und ohne Anklage inhaftiert werden. Es ist auch von körperlichen Misshandlungen die Rede. Wir gehen später nochmal auf die Arbeits- und Menschenrechte ein. Jetzt kommen wir aber erst nochmal zurück zur Bekanntgabe. Denn einer ist besonders schockiert vom Ergebnis, Chuck Blazer. Denn sein jahrelanger Freund und Verbündeter, Jack Warner, muss gegen die eigene Konföderation gestimmt haben. Mhm. Zu der CONCACAF gehört ja auch die USA. Und da beginnt das Vertrauen und die Freundschaft zwischen den beiden langsam zu bröckeln. Aber wie konnte es dazu kommen, dass Katar unter anderem die USA oder Japan ausstechen konnte?
Geld. Also das war ja, da war ja auch das Sportswashing ganz groß, weil die ja endlich einen besseren Ruf haben wollten.
Ja.
was also zumindest im europäischen Raum, glaube ich, nicht passiert ist, aber...
Ja, dazu kommen wir gleich.
Ja.
Es kommt jetzt eine richtige Whistleblowerin ins Spiel, die das Ganze mit aufgedeckt hat, und zwar die Ex-Pressechefin der Katar-Bewerbung, Fedra Al-Majid. Und zwar hatte Katar mitten in der Bewerbungsphase den afrikanischen Fußballkongress gesponsert. Im Hotel sollen sich die Verantwortlichen nach Al-Majids Angaben einzeln mit Exco-Mitgliedern getroffen und ihnen je 1,5 Millionen Dollar für ihre Stimme angeboten haben. Nachdem diese Nachricht in der Presse viral geht, kommt irgendwann auch heraus, woher die Medien diese Infos haben, weil Al-Majid wollte eigentlich anonym bleiben. Und sie erzählt, dass es dann mit anonymen Anrufen, E-Mails und Nachrichten losgegangen sei und sie richtig unter Druck gesetzt worden sei, zu sagen, dass sie sich alles ausgedacht habe, nachdem sie entlassen wurde. Aber nicht nur das, es geht bis in die Regierungsebene. Katar ist ja eine große Gasexportnation. Katar und Thailand schließen einen großen Gasdeal ab. Alle Beteiligten streiten ab, dass die WM etwas damit zu tun habe. Und auch Michel Platini stimmte für Katar ab. Und danach passierte so einiges. Katar kaufte Paris Saint-Germain und investierte gigantische Summen. Außerdem verkaufte Frankreich mehrere Airbus-Flugzeuge nach Katar. Blatters Ruf ist nach der Wahl von Russland und Katar auf jeden Fall sehr geschädigt. Oder besser gesagt, der Ruf der ganzen FIFA. Ne, da gab es ja wirklich weltweit einen Aufschrei. Und es steht wieder die Präsidentschaftswahl an. Jetzt wirft ein neuer Konkurrent, ja ich sag mal, seinen Hut in den Ring, Mohammed bin Hammam. Und bin Hammam will sich unbedingt mit Chuck Warner treffen. Wir hatten es schon öfter, wie wichtig Chuck Warner ist. Und tatsächlich, Warner organisiert ein Treffen in Trinidad, also in seinem Zentrum der Macht sozusagen, und lädt alle Länder der Caribbean Football Union dazu ein. Wer hält das für gar keine gute Idee? Chuck Blazer. Ja, das geht sogar ihm jetzt zu weit. Er findet es gar nicht gut, dass Warner da in so einer geheimen Aktion nicht öffentlich ein Treffen nur mit einer Splittergruppe abhalten will. Aber Warner lässt sich nicht abhalten. Der fühlt sich irgendwie mittlerweile unantastbar. Bin Hammam hält auf Trinidad eine Rede und sagt, er habe Geschenke für jeden Verband dabei. Jedes Mitglied solle später auf sein Zimmer kommen und es abholen. Einige Funktionäre, die das Geld nicht angenommen haben, erzählen später, dass es wieder Umschläge gab mit 40.000 Dollar in Bar darin. Natürlich für den Fußball,
nicht
offiziell.
Nicht ganz so geizig sein. 40.000 ist ja gar nichts in den Welten. Also hast ja wirklich, wenn du dann hier kommst mit 1,5 Millionen hier.
Die hatten schon deutlich mehr, das stimmt.
40.000 ist ja für die Verhältnisse, da wäre ich fast beleidigt.
Vielleicht haben es dann auch tatsächlich mal Leute dann gesagt, hallo, ich werde hier versucht zu bestechen, weil es nur so wenig war. Weiß nicht.
Die waren wahrscheinlich wirklich beleidigt.
Dieses Mal bleibt es auch nicht ohne Konsequenzen, weil halt einige das Geld nicht angenommen haben. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Nur wenige Stunden später erfährt Chuck Blazer davon. Er ist da gerade in New York. Und er ist, ich sag's mal so, in einer beschissenen Lage. Warner und ihn verbinden knapp 20 Jahre Freundschaft, doch das hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Infos gehen an Blatter und im Mai 2011 schaltet er die Ethikkommission ein. Und die untersucht jetzt die Korruptionsvorwürfe gegen Bin Hammam und Warner. Was glaubst du passiert?
Nichts. Gar nichts passiert.
Sei doch nicht so pessimistisch, Nico. Bin Hammam und Warner werden von der Ethikkommission suspendiert. Später tritt Warner dann zurück, kündigt aber noch an, dass der FIFA schädliche Enthüllungen bevorstünden. Und mit dem Rücktritt von Warner teilt dann auch die FIFA mit, dass die Untersuchungen damit abgeschlossen sind und die Unschuldsvermutung bei Warner gelte. Es gibt eine Person, die von der ganzen Sache profitiert. Kannst
unser Weihnachtsmann. Chuck Blazer.
Chuck Blazer, genau. Er wird in der Presse als regelrechter Held gefeiert, als Whistleblower, als jemanden, der den Fußball retten will. So, wir haben jetzt gehört, dass die Ethikkommission mal ein bisschen was untersucht hat, wobei man sich auch fragen muss, wie unabhängig das Ganze ist, wenn die Gehälter von der FIFA gezahlt werden. Aber wann ermitteln denn mal tatsächliche Strafverfolgungsbehörden? Mit wie viel kommt die FIFA durch? Ich kann alle beruhigen. Das FBI hat tatsächlich schon 2010 vor der Katar-Wahl mit Ermittlungen gestartet Und gleichzeitig wollen auch mehrere, vor allem englische Journalisten, die Korruption innerhalb der FIFA aufdecken. Der bekannteste, Andrew Jennings. Und ich habe es ja schon vorher kurz angekündigt, Warner hat bei seinem Abgang ja gesagt, dass er einen Tsunami über der FIFA zusammenbrechen lassen wird. Und nach sickern auch immer mehr Infos an den Journalisten Jennings durch, von Warner über Chuck Blazer. Jennings veröffentlicht eine Reihe von Artikeln über Blazer, über seine Apartments in Miami auf den Bahamas, über seinen Mercedes in Zürich, seine wahnsinnig hohen Vermögenswerte und auch darüber, dass Blazer Schecks auf Offshore-Konten einzahlt.
So weit geht dann die Freundschaft doch nicht.
Genau. Auf diese Artikel stößt auch die Steuerfahndung und leitet ebenfalls Ermittlungen ein. Die Ermittler können auch einiges aufdecken, unter anderem verfolgen sie Geld zurück, decken alle Überweisungen auf, die bei der FIFA ein- und ausgehen, aber sie können nicht herausfinden, wofür das Geld bestimmt ist. Also wollen sie einen Kronzeugen. Wer ist unser Kronzeuge, Nico?
Das wird wahrscheinlich unser Chucky sein.
Ja, Chuck Blazer, genau. Und sie haben auch ein Druckmittel gegen ihn. Steuerfahnder wollen sich seine Steuererklärung mal vornehmen. Nico, was glaubst du, finden sie?
Sehr viele Ungereimtheiten. Oder gar keine.
Ja. Chuck Blazer hat mindestens die letzten 15 Jahre keine Steuererklärung abgegeben.
Sehr gut.
Er hat mindestens 15 Millionen Dollar veruntreut.
Das ist ein Druckmittel, das, glaube ich, ganz gut funktioniert, ja.
Im November 2011 konfrontieren Agenten Blazer dann damit, was sie gegen ihn in der Hand haben. Überweisungsbetrug, Steuerhinterziehung, geheime Auslandskonten. Ihm drohen bis zu 100 Jahre Haft. Und Blazer muss auch gar nicht so lange überlegen. Er nimmt den Deal an und will dem FBI helfen, die Korruption innerhalb des Fußballverbands aufzudecken. Doch welches Ausmaß das annimmt, damit haben selbst die Ermittler nicht gerechnet. Blazer bekommt jetzt einen Schlüsselanhänger, den er zu jedem Treffen und Essen mitnehmen und auf den Tisch legen soll. Darin ist so ein kleines Aufnahmegerät. Währenddessen wird bei der FIFA ja ein Skandal nach dem anderen aufgedeckt. Um irgendwie noch seinen Ruf zu retten, kündigt Blatter einen neuen Abschnitt an. Null Toleranz und das für jeden. Nico ist gar nicht mehr begeistert.
Ja, nee, weil vor allem, ich habe jetzt, wann war das? Letzte Woche irgendwann mal. Kam dann auch der jetzige FIFA-Typ, der Gianni Infantino, und hat gemeint, wenn er könnte, würde er jede WM in Katar ausrichten. Das war so toll.
Ja.
Also diese Null-Toleranz-Politik.
Ja.
Ja. Deswegen bin ich, ja, nicht überrascht.
So, damit hat die CONCACAF ja aktuell aber auch keinen Präsidenten mehr, nachdem Warner zurückgetreten ist. 2012 wird Jeffrey Webb gewählt. Er ist charismatisch. Viele hoffen, dass er es schafft, die CONCACAF zu retten und wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber er ist genauso korrupt wie Warner. Nur kurz nach seiner Wahl verlangt er teils gigantische Summen an Schmiergeldern, 10, 15 Millionen auf einen Schlag. Na, wie dreist da auch mittlerweile einfach alle sind. So, als wäre FIFA irgendwie so ein geschützter Raum.
Wie kann man da überhaupt so
viel... Und alle fühlen sich zu sicher. Ja,
wie kann man so viel Geld auf einmal überhaupt verlangen? Das musst du doch irgendwie waschen und keine Ahnung.
Ja.
Kann ja nicht sagen, ja, gib mir mal 10 Millionen. So, ich pack das dann auf Offshore-Konten und niemand merkt was oder was.
Ja, bei ihm ging es auch wirklich gar nicht lange gut. Denn das FBI ermittelt weiter im Verborgenen. Im Mai 2015 hat das FBI dann auch genügend Beweise, um die weltweite Korruption zu belegen. Die meisten Beschuldigten sind zu der Zeit in Zürich, weil wieder die Präsidentschaftswahl ansteht. Agenten stürmen Hotels, führen hochrangige Fußballfunktionäre ab. Zahlreiche Medien haben von der groß angelegten Razzia mitbekommen. Journalisten halten ihre Kameras drauf, als die FIFA-Funktionäre in Bettlaken gehüllt, um ihre Identität möglichst zu schützen, aus ihren Hotels geführt werden. Dieses Bild liebe ich auch einfach. Also ein riesiger Paukenschlag. Weltweit laufen die Meldungen über Festnahmen und Razzien in der FIFA, über die Fernseher, im Radio, rauf und runter. Das weltweite Interesse ist riesig. Das US-Justizministerium hält am nächsten Morgen eine Pressekonferenz. Die Staatsanwaltschaft wirft 14 teils hochrangigen Funktionären vor, ihre Ämter missbraucht zu haben, um sich bestechen zu lassen. Es geht um hunderte Vergehen. Das Justizministerium spricht von mafiaähnlichen Strukturen. Zu den wichtigsten Anschuldigungen zählt die Zahlung in Höhe von 10 Millionen Dollar, die ja eigentlich von Südafrika für die afrikanische Diaspora in der Karibik waren, aber nachweislich in den Taschen von Warner und Blazer gelandet sind. Unter anderem sitzt jetzt der CONCACAF-Präsident Jeffrey Webb in Untersuchungshaft. An Warner kommen die Ermittler nicht ran, der bleibt in seinem Heimatland. Aber was ist mit Sepp Blatter? Er stand ja die ganzen Jahre über an der Spitze.
Ich müsste es wissen, aber ich weiß es nicht mehr. Also was da genau passiert ist.
Ja. Er selbst ist nicht angeklagt worden. Und, es ist irgendwie so geil und so absurd, er wird nach den ganzen Razzien von Fußballverbänden auf der ganzen Welt wiedergewählt, als wäre nichts passiert.
Okay.
Aber der Druck nimmt natürlich massiv zu und überraschenderweise kündigt er 6 Tage nach den Festnahmen an, zurückzutreten. Deshalb hast du wahrscheinlich gerade auch so die Stirn gerunzelt,
ja,
ne? Weil es zeitlich nicht mehr aufging.
Genau, ja. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, in welchem Zeitraum wir uns dann da bewegen. Aber, ja.
Nee, ja. Der war da nur ein paar Tage nochmal Präsident und dann hat er so gemerkt, ich glaube, ist gar nicht so fein.
Ich dachte, den Stress hätte ich mir dann auch nicht mehr angetan.
Und jetzt kommt das ans Licht, was Sepp Blatter schließlich zu Fall bringt. Nicht die US-Ermittlungen, nicht die Anklagen, sondern eine Überweisung an Michel Platini. 2011 hat Blatter, das belegen unterschriebene Rechnungen, 2 Millionen Schweizer Franken an Platini überwiesen. Komischerweise kam das Geld kurz vor einer Präsidentschaftswahl auf Platinis Konto an, zu der Zeit, in der viele gehofft hatten, dass er Blatter herausfordern würde. Aber es heißt, dass das Geld noch von der Zeit stammt, als Platini 2002 für die FIFA und damit für Blatter gearbeitet hat. Die Rechnung war laut Blatter eben noch offen und 9 Jahre später hat er sie überwiesen.
Standard.
Ich warte auch immer gerne, bis meine Schulden 9 Jahre später beglichen werden.
Klar, ich habe bestimmt noch Schulden von wo ich, 15 war.
Ne, das klingt ja alles schon sehr seltsam und dazu kommt, dass das genau zu dem Zeitpunkt aufgedeckt wird, in dem die ganze Welt ganz genau bei der FIFA hinschaut. Auch wenn es vielleicht nicht strafrechtlich verfolgt werden kann, ist es zumindest ein Interessenskonflikt. Was sind die Konsequenzen daraus, Nico?
Jetzt
es passiert tatsächlich was.
Ja, ich weiß nur... Ich glaube, da haben irgendein Verbot auf Lebenszeit bekommen oder sowas, aber ich bin mir nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen, genau.
Die Ethikkommission sperrt UEFA-Präsident Platini und Sepp Blatter für 8 Jahre. 2021 wird die Sperre von Sepp Blatter nochmal um 6 Jahre und 8 Monate verlängert.
Ja, doch nicht Lebenszeit, fast aber.
Genau. Blatter ist also noch bis 2028 für alle Tätigkeiten im Fußball gesperrt.
Wild. Dass er überhaupt noch mal irgendwann theoretisch dürfte. Also ich glaube nicht, dass es, wobei, wer weiß schon, ob das passiert oder nicht. Also
ich glaube, dass er mittlerweile nicht mehr so fit ist. Er musste mal zwischenzeitlich in Koma verlegt werden und so.
Der musste jetzt doch auch in Frankfurt irgendwann aussagen, irgendwie Anfang des Jahres wegen, war das Blatter? Ich glaube, es war Blatter. Wegen der Vergabe nach Deutschland 2006.
Ach Gott, ja.
Ja, da wurde, glaube ich, gegen den DFB ermittelt. Und Blatter sollte aussagen oder so.
Da müssen wir nochmal eine eigene Folge zumachen, ja, weil da ist ja auch einiges abgegangen.
Ja. Zum WM-Start nächstes Jahr.
Das überlasse ich dann dir.
Ja.
Fußball ist mehr dein Gebiet.
Ja, wir haben ja nächstes Jahr WM, also.
Ja, voll gern.
Ja.
Dieses Mal in den USA, unter anderem.
Ha, komisch.
Ja.
Haben sie 2022 nicht bekommen, dann halt 2026.
Stimmt, ja.
Ja.
Wir müssen jetzt aber natürlich noch darüber sprechen, was mit Chuck Blazer passiert ist. Wie geht's mit unserem korrupten Weihnachtsmann weiter?
Ich finde das gut, dass wir den jetzt durchgehend Weihnachtsmann nennen eigentlich. Ja.
Weil sonst bin ich so am Thema vorbeigeschrammt mit dieser Folge. Deshalb irgendwie, ich muss es immer wieder wiederholen. Und du hast es auch mit eingebunden, ich finde es klasse.
Ja, weil so kann man sich da ja zurechtfinden.
Genau, weil es so viele Namen einfach sind. Manchmal war ich auch ganz verwirrt. Naja, er hatte ja einen Deal ausgehandelt. Kein Gefängnis für Informationen. Trotzdem sollte es gegen ihn einen Prozess geben. Doch bevor es dazu kommen konnte, starb Blazer 2017 im Alter von 72 Jahren. Er war schon jahrelang an Diabetes und Krebs erkrankt. Blazer hat ein Leben in Luxus geführt. Er hat im Trump Tower in New York in einem riesigen Apartment gelebt. Einige Räume soll er nur für seine Katzen gemietet haben. Wegen seiner Machenschaften hatte er den Spitznamen Mr. 10%.
Weil er immer 10% nur bekommt, ja.
Oder? Oder sich immer 10% von jedem Deal abgezwackt hat praktisch. Ja. Da kommen schon Summen zusammen.
Ja.
Zum Schluss müssen wir aber nochmal über die WM in Katar sprechen und da genauer hinschauen.
Ja.
Trotz viel Widerstand und Kritik findet die ja im Winter 2022 statt, um wenigstens nicht die heißen Temperaturen zu haben.
Ja, war total toll. Glühwein und Fußball. Passt super.
Das war irgendwie eine seltsame Zeit. Also ich muss sagen, ich habe die WM auch nicht angeschaut. Ganz davon abgesehen, dass Deutschland eh sofort raus war.
Ja, ich habe.
Aber weil ich das einfach nicht supporten wollte irgendwie beim, ja.
Ich habe ein Spiel angeschaut. Das letzte Gruppenspiel, da waren meine Freundin und ich nämlich in London. Und da lief in einer Bar, lief Deutschland gegen wen war es? Weiß ich nicht mehr. Auf der anderen Seite lief aber, also direkt daneben, Spanien gegen Japan. Das war ja unser quasi direkter Gegner. Und Spanien hätte nur gewinnen müssen, dann wäre Deutschland weiter, weil Deutschland gewonnen hat. Aber Japan hat dann irgendwie so zwei ganz krumme Dinger geschossen. Und dadurch hat dann quasi Spanien verloren. Japan und Spanien sind weitergekommen und Deutschland ist raus. Und wir standen quasi, ne, auf dem rechten Bildschirm lief Deutschland, auf dem linken lief Japan. Und wir haben dann, ne, uns so gefreut und mitgefiebert. Und links neben uns war so eine Gruppe japanischer Geschäftsmänner, die für Japan dann quasi geroutet haben. Das war total, das war super lustig, aber...
Ja, Deutschland war trotzdem raus.
Ja, das war kacke dann. Dann haben wir uns mit dem ein bisschen gebieft. Dann haben sie uns Drinks bezahlt, aber damit wir uns nicht schlecht fühlen.
Irgendwie erzählst du oft, dass dir irgendwelche Leute Drinks ausgeben.
Ich kann's halt. Ja gut, auf dem Oktoberfest.
Ja, okay.
Also die Amerikaner sind ja doch sehr spendabel.
Obwohl bei denen gerade alles so teuer ist.
Ja, weil in Deutschland ist es dann günstiger.
Dann ist eine Masse auf dem Oktoberfest auf einmal nicht mehr
Das ist ja das. Geld. Also ja. Wir waren jetzt auch in Amsterdam, also natürlich weit weg von Amerika, aber das haben die uns... Also die Amis haben uns das beim Oktoberfest auch erzählt und jetzt habe ich das quasi am eigenen Leib so gesehen, da hat eine halbe 8,50 gekostet. Das heißt, eine Mass auf dem Oktoberfest ist günstiger als zwei halbe in Amsterdam. Und so ist es bei den Amis ja auch. Ja, das denke ich mir halt dann auch, aber das kann es ja auch nicht sein. Nee, aber die Amis haben dann auch gemeint, so ja, die fliegen her, es ist eh schon so teuer, versuch mal ein Hotel in München zu finden für einen angenehmen Preis, da kannst du dann auch die Mass zahlen.
Zurück zum Fall.
Ja.
Wie sind wir da hingekommen?
Ich habe über mein Katar-Fußballerlebnis erzählt. Du hast gemeint, erstaunlich viele Leute geben mir was aus.
Stimmt.
Ja.
Also jetzt zurück, vor allem wir gehen jetzt in ein sehr ernsthaftes Thema rein.
Entschuldigung.
Amnesty International hat die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Bau der Infrastruktur für die WM aufgedeckt. Arbeiter sind demnach ausgebeutet worden. Es sind tausende Fälle bekannt, in denen die Arbeiter jahrelang gar nicht oder unterbezahlt wurden. Pässe sind teils eingezogen worden. In vielen Fällen mussten Gastarbeiter sogar teure und illegale Gebühren an Arbeitsagenturen zahlen, damit sie dann an Katar vermittelt wurden. Außerdem mussten viele übermäßig lange arbeiten, ohne Pausen oder freie Tage. Seit 2010 sind in Katar tausende Arbeitsmigranten plötzlich gestorben, obwohl sie vor ihrer Einreise noch untersucht worden sind. Katarische Behörden haben die Fälle aber nie untersucht, obwohl es klare Zusammenhänge zwischen den Todesfällen und den unsicheren Arbeitsbedingungen gegeben hatte. Familien haben also nie erfahren, warum ihre Männer, Brüder oder Söhne nie zurückgekommen sind. Natürlich gab es dadurch auch keine Entschädigungen. Wie viele Menschen genau gestorben sind, ist schwierig zu sagen. Die Rede ist von bis zu 15.000 Toten. Das Organisationskomitee von Katar bestreitet das. Demnach gab es 3 arbeitsbedingte Todesfälle auf Baustellen und 37 nicht arbeitsbedingte Todesfälle.
Ja.
3, 15.000. Also das häufigste, was ich gelesen habe, war jetzt zwischen 5.000 bis 6.000. Aber es gab auch einige Quellen, die von 15.000 Toten
gesprochen haben. Ja, da ist natürlich auch die Frage, was ist denn arbeitsbedingt? Also das war ja auch so, oder stand zumindest so, ich habe mich damit jetzt ja auch nicht auseinandergesetzt, aber dass wenn jetzt irgendwer einen Herzinfarkt bekommen hat, war das nicht wegen, oder ein Kreislaufzusammenbruch, nicht wegen Dehydration und schweren Arbeitsbedingungen, sondern weil er halt krank war, so nach dem Motto. Mhm. Oder passiert halt mal so, ne? Hat nicht genug gegessen, nicht genug getrunken, wutsch, war das halt kein arbeitsbedingter Unfall mehr oder Todesfall. Deswegen, es ist natürlich immer Auslegungssache, was du als solches definierst. Das hatten wir in meiner letzten Folge mit Tschernobyl auch genauso.
Ja.
Da habe ich ja auch erzählt, dass du ja überhaupt nicht die Opferzahl nennen kannst, weil welche Krankheiten fallen jetzt darunter und welche nicht.
Ja.
Das ist alles Definitionssache und dann im Zweifel wird es eher runtergespielt.
Na gut, dieses Mal ist aber auch die Diskrepanz natürlich sehr
klar.
Hoch. Und ich gehe mal davon aus, Katar wollte ja eine Imageverbesserung erreichen und dass es dann tausende Todesfälle gab im Zusammenhang mit der WM, das wollten die natürlich auch
na klar.
Nicht haben.
Natürlich.
Ja. Das war es jetzt mit meinen Ausführungen. Mir ist bewusst, dass ich nicht auf alles eingegangen bin. Es hätte noch sehr viel mehr zu erzählen gegeben. Vielleicht holen wir das dann an einer anderen Stelle nach. Wir haben ja schon gesagt, Sommermärchen, das darfst du machen.
Das ist sogar 20-jähriges Jubiläum vom Sommermärchen. Dann
sind wir ja fast verpflichtet, das zu machen. Du bist verpflichtet, das zu machen.
Du hast zu viel Fußball jetzt, oder was?
Ich habe zu viel Fußball jetzt. Ja, aber so viel jetzt zu diesen Themen. Nico, was sagst du? Was ist deine Einordnung?
Also ich hätte auf jeden Fall nie gedacht, dass du meinen FIFA-Fall machst. Weil ich habe da natürlich selber auch schon dran gedacht, also sei es Katar, sei es Sepp Blatter, sei es Sommermärchen, sei es sonst was. Da gibt ja ordentlich was, auch wie sich der Infantino jetzt verhält, könnte man wahrscheinlich in 5 Jahren auch nochmal einen Skandal drüber drehen.
Ja.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, muss ich anmerken, bevor mich hier irgendwie es unterstellt wird. Das ist meine persönliche Meinung zu der aktuellen Handlung in der FIFA. Nee, ich fand's cool. Also ich habe jetzt auch von unserem Chuck und auch vom Blatter an sich jetzt ja, wie ich ja auch gesagt habe, jetzt nicht mehr allzu viel in Erinnerung gehabt. Deswegen, ich fand's sehr spannend, auch welche Summen dahinter stecken. Aber das alles mal genau aufgeschlüsselt zu haben, die Macht, die dahinter steht, der Aufschwung der FIFA und auch wie es dann eben zu Russland und Katar gekommen ist, die ja nicht nur aus sportlicher Sicht für Deutschland enttäuschend waren, sondern eben auch aus
Vor allem auch wieder mal, wie lange das gut gegangen ist, wie lange diese Männer an der Spitze, weil sie halt mächtig waren, auch politisch ja großen Einfluss haben, immer noch haben.
Ja, es ist, wenn wo Geld ist, ist auch Macht und Einfluss.
Ja.
Und dass der Blatter wiedergewählt wurde, das ist auch.
Oder?
Das ist auch
oder?
Gut. Ja.
Als er an der Spitze war, ist das ja alles passiert.
Ja.
Und alle sind so, okay, mach nochmal.
Ja.
Da war ich echt so perplex, weil daran konnte ich mich auch nicht mehr erinnern, weil ich dachte so, Infantino, ne, der irgendwie 2016 oder so wurde der ja gewählt, nagel mich nicht drauf fest. Dann war ich so, hä, aber jetzt sind wir doch bei der Wahl 2015. Mhm. Warum? Bei mir auch erst keinen Sinn gemacht, bis ich dann auch so, nur ein paar Tage verstehe.
Ja.
Falls ihr Bock habt, euch noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, schaut doch mal die Netflix-Doku FIFA Uncovered an. Habe ich auch gemacht.
Oh, ich wusste gar nicht, dass es eine Doku dazu gibt.
4 Teile, 4 Stunden ist die lang auch.
Krass.
Ja, aber die war wirklich geil. Die sprechen unter anderem mit der Whistleblowerin, auch mit Sepp Blatter. Halt super viele Interviews, aber es war echt interessant. Muss ich sagen. Aber es hat sehr lange gedauert.
Ja, gut.
4 Stunden waren ein bisschen übertrieben vielleicht, aber die haben das halt nochmal natürlich mehr aufgeschlüsselt, mehr Details reingebracht und auch noch mehr Skandale, wo ich mir irgendwann dachte, nee, okay, verwirre ich die Leute noch mehr.
Allein der Fakt, dass es schon 4 Teile sind und wir hier was eine Stunde, anderthalb haben, zeigt es natürlich.
Aber wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, auch wie Sepp Blatter die ganze Geschichte jetzt zieht, obwohl ich das ja auch immer wieder versucht habe einzuarbeiten. Aber ja, falls ihr noch mehr Bock auf Fußball
spannend
habt. So, das war es jetzt aber von mir.
Nein, es gibt keinen Tipp.
Ich wollte eigentlich fragen, bringst du jetzt in 2 Wochen weihnachtliche Stimmung zu uns?
Sagen wir es mal so, weihnachtliche Stimmung, also es wird jetzt kein Friede, Freude, Eierkuchen, ja, das ist ein True-Crime-Fall.
Ja.
Deswegen, also es wird natürlich einen Weihnachtsbezug haben. Mhm. Weil,
mehr als mein, ist
ja,
mein Fall.
Ja, ein bisschen. Es ist ja auch dann eine Woche vor Weihnachten. Wir werden einen weihnachtlichen Weihnachtsmann-Bezug haben.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da gibt es einige True-Crime-Fälle.
Ja, klar.
Ja. Die Feiertage sind eh immer schlimm, was Straftaten und Gewalttaten angeht. Da schießen die Zahlen ja auch immer in die Höhe. Bis dahin, genießt die Adventszeit, würde ich sagen. Und dann bereiten wir uns alle seelisch und moralisch auf deinen Fall vor.
Mhm. Ja, es wird schon okay. Also, wir werden jetzt hier nicht das Schlimme auspacken. Bis dahin, trinkt Glühwein, esst Lebkuchen.
Genießt die Zeit.
Denkt an eure Weihnachtsgeschenke. Es ist bald soweit, muss ich auch noch.
Gott, stresst du mich.
Entschuldigung. Nur ein kleiner Reminder, bisschen Service mit reinbringen. Naja, wir hören uns dann. Bis dahin. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.